ARD.
Ich erinnere mich noch ganz genau an das Jahr 2010. Ich war gerade 17 Jahre alt geworden und auf Platz 1 der weltweiten Charts war dieser Song von einer gewissen Kesha. Ja, der Titel lautet TikTok. Keine Werbung für diese crazy Social Media App, sondern das Geräusch einer Uhr, die tickt. Und das war damals unfassbar passend, auch für meine eigene Situation. Es war unsicher, ob ich in einem Jahr, also mit 18 Jahren, zur Musterung muss. Das ist quasi ein Check, ob man für die Bundeswehr geeignet ist. Dann tritt der damalige deutsche Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg vor die Kameras und verkündet Folgendes.
Die Bundesregierung hat heute die Eckpunkte zur Neuausrichtung der Bundeswehr und als ersten Schritt zu deren Umsetzung das Gesetz zur Aussetzung des Grundwehrdienstes und zur Einführung des freiwilligen Wehrdienstes beschlossen.
Für mich persönlich eine große Erleichterung. Mein Jahrgang war 2011 der erste, für den keine Wehrpflicht mehr galt. Doch heute wird das von einigen als großer Fehler wahrgenommen. Freundinnen und Freunde des Wissens. Also erstmal glaube ich, das war die längste Einleitung jemals in diesem Podcast und das passt auch dazu, dass das Thema heute ein ziemlich komplexes ist. Die Wehrpflicht, also die Pflicht, ein Land zu verteidigen. Aktuell gefühlt heißer diskutiert denn je. Aber wie ist diese Wehrpflicht überhaupt historisch betrachtet entstanden? Warum wurde sie dann in Deutschland ausgesetzt? Warum in Österreich und der Schweiz nicht? Weshalb ist das Thema gerade so präsent? Und was bedeuten die Änderungen, die jetzt gerade in Kraft treten, für jeden Einzelnen von uns? Das alles klären wir jetzt, denn ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Die Anfänge. Wie bereits angekündigt, gehen wir jetzt erstmal ziemlich weit zurück, um das alles zu verstehen. Denn warum wir heute über die Wehrpflicht reden, das muss man erstmal in den Gesamtkontext setzen. Denn dafür müssen wir uns die Frage stellen, wo überhaupt oder wie überhaupt Konflikte auf der Erde entstanden sind. Und dieses Thema ist so alt wie die Menschheit selbst. Also Zeitmaschine 430.000 Jahre zurück. Ich zieh mal ganz kurz meine Jacke aus, weil warm ist es auf der Erde vor so vielen Jahren. So warm, dass Donald Trumps aktuelles Lieblingsland fast komplett eisfrei ist. Richtig gehört. Grönland ohne Eis. Dadurch ist auch der Meeresspiegel mehr als 10 Meter höher als heute. Die Malediven versunken wie Atlantis, beziehungsweise noch gar nicht sichtbar. Auch große Teile von Vietnam, den Niederlanden und Westafrikas sind unter Wasser. Und mitten in dieser Zeit passiert etwas, das wir heute ziemlich genau rekonstruieren können. In einer Höhle in Spanien finden Wissenschaftler nämlich im Jahr 1984 bei Ausgrabungen einen sehr speziellen Schädel. Er gehört einem Homo heidelbergensis. Und ich weiß, das klingt, als hätte ich das gerade maximal erfunden, aber nein, diese Spezie gibt es wirklich. Es ist ein früher Vorfahre der Neandertaler. Er lebt circa vor einer halben Million Jahre auf der Erde und er wird so speziell benannt, weil es den ersten Fund dieser Gattung nahe der deutschen Stadt Heidelberg gegeben hat. Aber zurück zu dem Schädel, den man 84 findet und der dann über die nächsten Jahrzehnte zusammengesetzt wird. Er ist sehr, sehr wichtig für diese Folge, weil in ihm findet man zwei Löcher, direkt über dem linken Auge. Beide Frakturen sind nahezu identisch und damit ist es ziemlich sicher, dass sie mit ein und demselben Gegenstand verursacht wurden. Daher ist dieser Fund, den man auch Schädel 17 nennt, der älteste Beweis für zwischenmenschliche Gewalt. Er ist damit auch der Beleg für den wohl ältesten Mordfall der Erde, denn die Analyse der zwei Löcher lässt sehr, sehr stark vermuten, dass ein stumpfer Gegenstand diese verursacht hat. Ein Unfall oder Sturz sind an der Stelle sehr unwahrscheinlich. Und wie aus der letzten Folge bekannt, ist die Zeit danach leider nicht viel friedlicher geworden. Immer wieder gibt es solche Funde. Sowohl welche, die man den Neandertalern, aber auch welche, die man den modernen Menschen, also den Homo sapiens, das, was wir heute sind, zuschreiben kann. Also diese Zeitspanne beginnt ja ungefähr vor 300.000 Jahren. Der kluge Mensch. Auch wenn es damals noch keine Karten, keine Staaten oder geordnete Königreiche gibt, Gewalt- und Machtkämpfe zwischen Menschen ist damals wie heute an der absoluten Tagesordnung. Das führt sich fort durch die gesamte Geschichte der Menschheit. Egal in welche Epoche man blickt, man findet Beweise für Kämpfe. Als dann so etwa, 10.000 vor Christus Menschen angefangen haben, sesshaft zu werden, also nicht mehr ihren Ort des Lebens ständig zu wechseln, da hätte man natürlich hoffen können, dass damit dann auch die Gewalt endet. Doch im Gegenteil. Ackerbau und Viehzucht sorgen damals erstmals für größere Mengen an Besitz. Dörfer können wachsen, Ressourcen sich anhäufen. Und wenn ein Dorf viel hat und ein anderes so gut wie gar nichts, dann kommt es, auch bei manchen Menschen aus der Verzweiflung, immer wieder zu größeren koordinierten Angriffen. Krieg wird in den darauf folgenden Jahrhunderten regelrecht zu einem festen Bestandteil der Gesellschaft. Ich weiß, dieser Fakt, das tut selbst beim Aussprechen irgendwie weh, dass das so normal ist, dass Gewalt so normal ist, weil wir es ja eigentlich doch besser wissen sollten. Doch als diese Kriege dann anfangen, immer größer und größer und auch gewalttätiger zu werden, verändert sich die Art des Kämpfens und der Waffen sehr. Und genau an dieser Stelle beginnt die Geschichte dieser Folge. Kapitel 2. Die Pflicht, sich zu wehren. Das damalige Prinzip ist klar. Wer viel besitzt, will und muss imstande sein, diesen Besitz auch zu verteidigen. Besonders relevant wird das dann zu Zeiten des antiken Griechenlands und des Römischen Reiches. In diesen frühen Hochkulturen wird nämlich schnell klar, dass Verteidigung keine private Entscheidung ist. Sie wird zur Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Also wenn beispielsweise damals Athen angegriffen wird, dann muss das ganze Athen sich verteidigen können, denn das Gemeinwohl ist in Gefahr. Doch das ist damals sowohl für Römer als auch für die Griechen gar nicht so einfach. Schließlich werden deren Imperien immer größer, zu groß, um sie irgendwie zentral zu koordinieren. Und so entstehen in der griechischen Antike die sogenannten Poleis. Das bedeutet auf Altgriechisch Städte. Und das müsst ihr euch als Angebot vorstellen. Die Herrscher Griechenlands bieten freien Bürgern die Möglichkeit, politische Macht und Rechte zu bekommen, also mitzuentscheiden, wie sich das Reich entwickelt. Doch mit diesen Rechten kommen auch Pflichten. Denn wird eine Gemeinde zu einer der Poleis, müssen sie unter anderem das Land im Kriegsfall verpflichtend verteidigen. Ja, verpflichtend, verteidigen, Wehrpflicht. Merkt ihr, da kommt schon so klein ein bisschen das Wort raus. Also jeder freie männliche Bürger muss dann die Waffe zücken. Damit entsteht damals etwa 800 vor Christus im Tausch gegen politische Macht die allererste Wehrpflicht. Auch im antiken Rom entwickelt sich früh ein ähnliches System. Hier ist damals der Militärdienst auch eng an Bürgerrechte gekoppelt, aber nicht in der Form der freiwilligen Poleis. Es ist mehr ein inneres Pflichtgefühl, das vom Reich verlangt wird. Also wer stolzer Römer ist, der kämpft auch für Rom. Wer sich weigert, verliert Ansehen und politischen Einfluss. Und somit ist es ein sehr ähnliches System zu dem in Griechenland. Die beiden Arten der Wehrpflichten sind damals aber komplett neu und extrem wichtige Gründe für die Macht und das gigantische Ausbreiten der Imperien. Doch mit dem Fall dieser ändert sich dann auch die Wehrpflicht. Im Mittelalter dominieren Ritterheere und bezahlte Söldner, also klar für den Kampf definierte Gruppen, nicht der einfache Bürger oder die einfache Bürgerin, in den allermeisten Fällen zumindest. Erst mit dem Aufkommen moderner Staaten in der Neuzeit kehrt dann die Wehrpflicht zurück. Preußen etwa führte im 18. Jahrhundert ein System ein, bei dem Regionen feste Rekrutierungsquoten erfüllen müssen. Also jedes preußische Gebiet muss eine Mindestanzahl an Menschen aus dem einfachen Volk militärisch ausbilden. Das ist schon mal, so eine Quote. Und dann wird das Ganze nochmal auf jeden Fall ein gutes Stück extremer betrieben. Und zwar von Frankreich während der Französischen Revolution. Zum ersten Mal erklärt damals nämlich ein Staat offen, dass alle Bürger Teil der nationalen Verteidigung sind. Etwas, wovon ein gewisser Napoleon in den Jahren darauf extrem profitiert. Denn mit einem gigantischen Heer kann man natürlich ganz schön viele Schlachten schlagen und auch gewinnen. Von da aus kommt dann etwas ins Rollen, das nur ganz schwierig aufzuhalten ist. Denn umso größer ein Reich wird, desto größer ist natürlich auch die Motivation, daran teilzuhaben. Immer mehr Menschen kämpfen freiwillig, weil sie auch wissen, dass das Ganze einem Ansehen verschafft. Und aus diesem Ansehen wird ein Aufsehen, und zwar weltweit. Ganz viele Länder übernehmen dieses französische System. Preußen, das Deutsche Reich, die Habsburger, Frankreich, Russland, später auch Japan. Sie alle führen allgemeine Wehrpflichten ein. Im 20. Jahrhundert erreicht diese Entwicklung dann ihren Höhepunkt. Es wirkt damals fast so, als hätte die Welt Lust auf Krieg. Dazu gibt es extrem viele sehr, sehr gute Dokumentationen, wo Menschen, die noch im Ersten Weltkrieg gedient haben und dann in den 60ern und 70er Jahren Interviews gegeben haben, sagen, dass innerhalb von Europa und auch in vielen anderen Ländern hat sich so ein Drive entwickelt, dass man jetzt endlich mit diesen Millionen von Soldaten in die Schlacht ziehen will. Doch dann kamen die Schrecken moderner Kriege. So gut wie alle Männer, auch Frauen und Kinder, bekommen feste Aufgaben. Der Erste und der Zweite Weltkrieg werden dann zu schrecklichen Beispielen, was passiert, wenn modernste Waffen auf gigantisch große Armeen treffen. Im Ersten Weltkrieg verlieren ca. 17 Millionen Menschen und im Zweiten sogar 85 Millionen ihr Leben. Die Kriege werden damit zu den größten und opferreichsten Schlachten, die unser Planet je gesehen hat. Ohne Ende Leid. Zugefügt von Menschen untereinander. Und ganz vielen davon, die in einem Krieg gar nicht sein wollten. Danach herrscht eine neue Weltordnung, die jedoch kein Ende der Wehrpflicht bringt. Kapitel 3: Der Kalte Krieg und die Zeit danach. Wie wir in diesem Podcast hier bereits gelernt haben, war das Ende des Zweiten Weltkriegs leider nicht das Ende der Konflikte. Die Welt teilt sich danach in zwei Machtblöcke auf, die sich misstrauisch gegenüberstehen. Auf der einen Seite die USA und ihre Verbündeten, auf der anderen Seite die Sowjetunion und der Ostblock. Es ist der Kalte Krieg und wir erinnern uns an Folge 34, obwohl es damals zwischen den Supermächten nicht zu einem direkten Krieg kommt, bereiten sich beide Seiten permanent auf den Ernstfall vor. Ein möglicher militärischer Konflikt gilt jederzeit als realistisch. Der Dritte Weltkrieg steht im Raum und genau deshalb will jedes Land bereit sein. In fast allen Staaten Europas ist die Wehrpflicht entweder wieder oder immer noch ein wichtiges Instrument. Vielerorts genauso aktiv wie vor den großen Kriegen, trotz des ganzen Leids, das man erlebt hat. Erneut werden Millionen von Menschen eingezogen. Frankreich, Italien, Spanien, die Sowjetunion, Polen, Ungarn, die Tschechoslowakei, Großbritannien, Westdeutschland, auch die DDR und auch eigentlich neutrale Staaten wie Österreich, die Schweiz oder Schweden setzen weiterhin auf eine Pflicht der Einberufung. Natürlich auch in den USA, die parallel nämlich auch noch in dem Vietnamkrieg, über den haben wir auch schon gesprochen, hohe Zahlen an Soldaten schicken. Über Jahrzehnte ist der Wehrdienst so gesellschaftliche Normalität. Fast jede Familie ist betroffen. Väter, Söhne, Brüder, Cousins. Irgendwer trägt immer Uniform. In Deutschland leisten zwischen 1956 und 2011 mehr als 8 Millionen Männer Wehrdienst. Hinzu kommen Millionen Zivildienstleistende, also die den Dienst an der Waffe zwar verweigern, aber dennoch verpflichtet werden, etwas für das Land zu tun. Das ist nämlich in Deutschland ab 1960 eine große Änderung. Wer nicht tatsächlich an die Waffe will, also in potenzielle Kampfgebiete, der darf alternativ auch einen Zivildienst machen. Der dauert zwar ein bisschen länger, aber dafür muss man in dem Sinne nicht kämpfen. Das sind natürlich undenkbare Gedanken in Zeiten von Weltkrieg I und II gewesen, wo die Verweigerung der Waffe noch die Todesstrafe als Folge hatte. Jetzt war es aber möglich, ein sozialer Dienst mit dem Grundgedanken, naja, wenn nicht in der direkten Verteidigung, dann trotzdem was Gutes machen. Beispielsweise als Unterstützung in Krankenhäusern, Altenheimen, Behindertenwerkstätten oder auch im Rettungsdienst. Das bleibt dann viele Jahrzehnte so, bis 1989 erst die Berliner Mauer und 1991 dann die Sowjetunion fällt. Damit endet der Kalte Krieg. Die große militärische Bedrohung scheint verschwunden und viele Staaten stellen sich nun die Frage, brauchen wir dann eigentlich immer noch so riesige Heere? Wäre es nicht besser, wenn wir die Menschen für unsere Wirtschaften einsetzen könnten. Und so fällt dann die Wehrpflicht, zumindest in vielen Ländern. Belgien zum Beispiel 1992, in Frankreich 1997. Immer mehr Länder verzichten dann in den 2000ern auf ihre Pflichtheere. Doch nicht alle. Österreich zum Beispiel bleibt bei der Wehrpflicht. Das Bundesheer wird zwar verkleinert und der Grundwehrdienst verkürzt, aber das Prinzip bleibt. 2013 gibt es dann auch noch eine Volksbefragung, in der sich die Österreicherinnen und Österreicher ganz klar für die Wehrpflicht aussprechen. Ebenso übrigens in der Schweiz. Da ist die Wehrpflicht sogar in der Verfassung verankert. Also jeder wehrfähige Mann ist dienstpflichtig. Ebenfalls auch mit der Möglichkeit, die Waffe zu verweigern und einen zivilen Ersatzdienst zu machen. Ganz anders, wie wir ganz am Anfang rausgefunden haben, wird es in dieser Zeit dann aber von Deutschland gehandhabt. Wir haben Herrn Gutenberg zum Anfang der Folge gehört. Ab dem 1. Juli 2011 wird die Wehrpflicht ausgesetzt. Keine Musterung mehr. Der Jahrgang 1993, also meiner, ist damit der erste, der nicht mehr ran muss. Die deutsche Bundeswehr wird zur Freiwilligen Armee. Doch in den letzten Jahren kommt das Ganze ganz schön ins Wanken. Kapitel 4. Der Umschwung. Was dann passiert, kann man sich eigentlich denken. Nach den Jahren der deutschen Wehrdienstabschaffung entsteht innerhalb der Bundeswehr sowas wie eine Lücke. Zwischen 2011 und 2020 sinkt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber stetig. Ganze Einheiten bleiben teils unbesetzt. Zeitweise ist fast jeder fünfte Posten bei Unteroffizieren und Offizieren vakant. Also es gibt sie, aber ist niemand da, der sich auf sie bewirbt. Gleichzeitig verschärft sich ein zweites Problem, das über die Jahre gewachsen ist. Nach dem Ende des Kalten Kriegs wird die Bundeswehr politisch und finanziell sehr viel weniger berücksichtigt. Der deutsche Staat senkt die Verteidigungsausgaben. 2014 liegen diese bei nur etwa 1,2% des Bruttoinlandsprodukts. Deutlich unter dem Ziel der NATO, denn die Vorgabe ist es, dass mindestens 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgegeben werden. Zum Vergleich heute, also gut 12 Jahre später, sind es 1,89%. Man nähert sich also an. Und wenn man das jetzt hier erstmal so hört, denkt man sich, naja, 1,2%, 1,89%, das ist ja fast gar kein Unterschied, oder? Ja, wenn man sich nur die Prozente anguckt, ja, aber die Referenzgröße ist natürlich wichtig, weil das Bruttoinlandsprodukt ist gewaltig. Bedeutet für 2014, die 1,2% entsprechen 37 Milliarden Euro und die 1,89% in 2024 sind aktuell 74 Milliarden Euro. Also das Doppelte. 37 Milliarden Euro Unterschied. Und das in den 2010er Jahren. So viel weniger Geld in die Bundeswehr gesteckt wird, das merkt man. Soldaten berichten von fehlender Munition, fehlende Nachtsichtgeräte, nicht funktionierende Funktechniken. Dazu besitzt Deutschland eigentlich mehr als 100 Eurofighter-Kampfjets. Phasenweise sind aber nicht mal 5 davon tatsächlich einsatzbereit. Genauso schlecht sieht die Bilanz bei U-Booten und Transportflugzeugen aus. Ersatzteile fehlen, Mängel können nicht behoben werden. Dazu geht dann auch noch von 2013 bis 2015 der Ärger um das G36 durch die Presse. Das G36 ist das Standardsturmgewehr der Bundeswehr. Eine Waffe, auf die man eigentlich ziemlich stolz ist. Doch dann bemerkt man etwas bei intensiven Tests. Und zwar, dass das Gewehr bei hoher Umgebungstemperatur oder nach längerem Schießen, also wenn es dann selbst warm wird, dann hat es ein Problem. Und zwar fängt es dann an, sein Ziel nicht mehr zuverlässig zu treffen. Für die Bundeswehr damals der endgültige Verlust einer einigermaßen positiven Reputation. Es kommt also zur Kehrtwende, die wir eben beschrieben haben. Die Regierung beginnt wieder mehr Geld in die Verteidigung zu investieren. Dann folgt das Jahr 2022. Russland greift die Ukraine an. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten ist das wieder ein groß angelegter Angriffskrieg auf unserem Kontinent. Viele Länder reagieren mit Selbstschutzmaßnahmen. Unter anderem reaktivieren einige die Wehrpflicht erneut. Norwegen 2015 als erstes NATO-Land. Sogar in einer geschlechtsneutralen Variante, also die Wehrpflicht gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Das gleiche wird wahrscheinlich in Schweden und Dänemark auch so kommen. Und In Deutschland gibt es auch eine Revolution. Kapitel 5: Die Rückkehr. Auch wenn die allermeisten Expertinnen und Experten davon ausgehen, dass ein dritter Weltkrieg sehr unwahrscheinlich ist, drängt sich in vielen Staaten doch eine Frage auf. Wer schützt das eigene Land im Ernstfall? So beginnt auch speziell im letzten Jahr eine hitzige Debatte im Deutschen Bundestag, die am Ende zu einer Gesetzesänderung führt. Jetzt vor ein paar Wochen, am 1. Januar 2026, trat nämlich ein neues Wehrdienstmodell in Kraft. Es ist kein klassischer Neustart der Wehrpflicht, aber es ist ein Ende der reinen Freiwilligenarmee. Das Parlament beschließt nämlich das Wehrdienstmodernisierungsgesetz. Kern davon ist die systematische Erfassung der jungen Generation. Ab diesem Jahr erhält so jetzt jede deutsche Staatsbürgerin und jeder deutsche Staatsbürger zum 18. Geburtstag Post von der Bundeswehr. In diesem Schreiben befindet sich dann der Link zu einem Online-Fragebogen. Dort werden dann grundlegende Dinge abgefragt. Persönliche Daten, Verfügbarkeiten, Bildungsabschlüsse, Qualifikationen und natürlich auch die Frage nach dem grundsätzlichen Interesse an einem Dienst bei der Bundeswehr. Für Männer ist das Ausfüllen dieses Fragebogens Pflicht. Aber man darf angeben, dass man nicht zur Bundeswehr möchte. Es ist übrigens auch sehr empfohlen, auf den Brief zu antworten und irgendwie nicht die Bundeswehr zu ghosten, weil sonst droht ein bis zu vierstelliges Bußgeld. Für Frauen und diverse Personen ist der Fragebogen freiwillig. Doch das alles ist nur Phase 1. Phase 2 beginnt dann ab Juli nächsten Jahres, also 2027. Ab da werden dann Männer ab dem Jahrgang 2008 für die Musterung eingezogen. Ihr erinnert euch, das ist genau das, was vor meinem Jahrgang 1993 ausgesetzt wurde. Jetzt, 15 Jahre später, kommt sie also zurück. Aber auch an der Stelle wichtig zu erwähnen, nur für diejenigen, die nach Auswertung des Fragebogens sich bereit erklären. Sie werden dann zu einem Assessment, wie man heute neumodisch sagt, also eigentlich ist es einfach nur die Musterung, eingeladen. Dort findet dann eine medizinische und psychologische Untersuchung durch die Bundeswehr selbst statt. Ziel ist es auch hier festzustellen, wer grundsätzlich diensttauglich wäre und wo man diese Person einsetzen könnte. Das Ganze klingt jetzt irgendwie vielleicht auch hier und da ein bisschen gruselig. Vielleicht auch für den einen oder die eine unter euch, die jetzt gerade feststellt, oh je, ich bin ja Jahrgang 2008. Deswegen wollen wir auf jeden Fall hier noch dazu sagen, selbst wenn bei dieser Musterung dann rauskommt, dass man top geeignet wäre, der Dienst bleibt weiterhin freiwillig. Niemand wird automatisch eingezogen. Zunächst. Denn das Ganze funktioniert nur dann, wenn sich genügend Freiwillige melden. Es gibt auch ein klares Ziel. Die deutsche Bundesregierung will bis 2035 insgesamt mindestens 270.000 aktive Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr haben. Aktuell sind wir ungefähr bei so 185.000, also fast 100.000 fehlen. Schafft man diesen Anstieg in den nächsten fast 10 Jahren nicht, dann kann der Bundestag das alles verschärfen. Dann könnte nämlich eine gesetzliche Pflicht zur Einberufung kommen, so ähnlich wie es aktuell in Österreich und der Schweiz ist. Aber selbst dann, nochmal an der Stelle, ein bisschen beruhigend, kann man jederzeit weiterhin den Dienst an der Waffe verweigern. Das ist nämlich im deutschen Grundgesetz verankert. Statt Soldat oder Soldatin zu werden, würde man dann einen Zivildienst leisten, also irgendwas tun, was der Gesellschaft hilft. Und jeden, den ich darauf bisher angesprochen habe, also jeder meiner Freunde, der einen Zivildienst gemacht hat, sagt, das ist eine Zeit, die ihm sehr, sehr viel geholfen hat. Also ich glaube, das kann etwas sein, das potenziell sogar der Person selbst viel bringt. Bedeutet also, es sind ganz schön viele unterschiedliche Szenarien für die nächsten Jahre in Deutschland möglich. In Österreich und der Schweiz bleibt alles erstmal so, wie es ist. Am Ende haben wir an der Stelle dann die Frage an euch. Wie seht ihr das Ganze? Ein Großteil von euch kommt aus den jetzt betroffenen Jahrgängen. Wir würden uns sehr freuen, eure Meinungen zu hören und auch ein paar davon nächste Woche vorzulesen. Und damit ihr nochmal genau wisst, was wir hier gerade alles besprochen haben, kommt jetzt die Zusammenfassung. Leider ist Gewalt zwischen uns Menschen so alt wie die Menschheit selbst. Archäologische Funde von vor über 400.000 Jahren beweisen das. Mit der Sesshaftigkeit, also mit festen Lebensorten und dann damit einhergehenden Besitz, wird es dann erstmal noch schlimmer. Aus einzelnen Kämpfen entstehen erste größere Kriege. Und spätestens mit den frühen Hochkulturen, also Mesopotamien, Griechenland, das Römische Reich, mit diesen Imperien wird das Thema Verteidigung eine Aufgabe für alle. Erste Formen der Wehrpflicht entstehen. Man tauscht seine eigene Fähigkeit zu kämpfen meist gegen Macht, Ansehen oder Anspruch. Wer wichtiger Teil einer Gesellschaft sein will, der muss sie im Ernstfall verteidigen. Nach dem Untergang dieser Reiche verschwindet diese Wehrpflicht dann zunächst. Im Mittelalter sind es vor allem Ritter und Söldner, die kämpfen. Doch in der Neuzeit, als moderne Nationalstaaten entstehen, kehrt sie zurück. Preußen und später auch Frankreich zum Beispiel erklären die Verteidigung erneut zur Pflicht. Doch mit dem Unterschied, dass sie sagen, es ist eine Pflicht aller Bürger. Und das meinen sie auch. Im 20. Jahrhundert erreicht dieses Prinzip dann seinen in meiner Hinsicht traurigen Höhepunkt. Millionen Menschen werden in unglaublich vielen Staaten zum Militär verpflichtend eingezogen. Und die beiden Weltkriege zeigen dann die fürchterlich zerstörerischen Folgen und das Ausmaß an Leid dieser massenhaften Pflichtarmeen. Während des Kalten Kriegs danach bleibt die Stimmung angespannt. Doch ab den 90ern setzen viele Länder dann die Wehrpflicht wieder aus. Zum Beispiel auch Deutschland im Jahr 2011. Doch Personalmangel, Ausrüstungsprobleme und neue Bedrohungen verändern in den Jahren darauf die Lage. Spätestens der russische Angriff auf die Ukraine 2022 markiert einen Wendepunkt. Zum 1. Januar 2026 gibt es dadurch ein neues deutsches Wehrdienstmodell. Junge Menschen werden wieder erfasst und gemustert. Der Dienst bleibt freiwillig. Man hofft, so die Armeen mit vielen neuen Soldatinnen und Soldaten zu besetzen. Sollte diese Freiwilligkeit aber nicht ausreichen, kann das Modell verschärft werden. Daher am Ende die Frage an euch. Wie seht ihr das alles? Wie viel Verantwortung soll der oder die Einzelne tragen, um die Sicherheit aller gewährleisten zu können? Ha, ja, boah, Leute, nicht einfach. Ich will an der Stelle eigentlich auch noch gar nicht so viel zu meiner persönlichen Meinung sagen, weil ich bzw. wir abwarten wollen, was so von euch kommt. Nächste Woche können wir darauf dann ein bisschen gemeinsam eingehen, das besprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Vorher machen wir aber einen kleinen Zeitsprung. Und zwar ins Jahr 2026. Ja, ich weiß, es ist dieses Jahr. Ich will aber ein paar Wochen mit euch zurück. Und zwar zu euren Fragen, die ihr hattet. Zu unserer letzten Folge, als es um die Philippinen ging. Frage 1 ist von Sammy Hof. Johnny, welche Währung gibt es eigentlich auf den Philippinen und wie teuer ist es vor Ort? Also, die Landeswährung ist der philippinische Peso. Auch hier merkt man natürlich an dem Namen wieder die einst spanische Kolonialvergangenheit. Je nachdem, wo man unterwegs ist, können die Preise ganz schön variieren. Generell würde ich sagen, bezahlt man für so ein Mittagessen im Schnitt so 250 Pesos. Das sind umgerechnet etwa 3,50 Euro. Damit sind das Essen und auch Unterkünfte übrigens in dem Land deutlich günstiger als beispielsweise im restlichen Europa. Für die Leute vor Ort sind 250 Pesos aber sehr, sehr viel. Teilweise sind Gehälter für einen ganzen Tag nicht mehr als 600 Pesos. Also können sich ganz viele Einheimische das Essen in Restaurants, in denen viele Touris essen, leider nicht leisten. Frage Nummer 2 kommt von Bruno Jojo 1000 und Maximilian. Gibt es auf den Philippinen auch eine Mafia? Und ja, irgendwie schon. Zwar nicht die Mafia aus Italien, aber gerade in ländlichen Regionen, besonders im Süden, gibt es Mafia-ähnliche Strukturen und organisierte Kriminalität, die zum Beispiel illegalen Bergbau betreiben oder Bäume fällen und verkaufen, die nicht ihnen gehören. Auch der Schmuggel von Waffen und Drogen ist ein Thema, aber sind wir mal ehrlich, in welchem Land nicht? Leider. Die dritte Frage kommt von Paul. Er möchte wissen, wie viele Vulkane es auf den Philippinen gibt und ob die noch aktiv sind. Und die Antwort lautet: einige. Also wir haben ja letzte Woche schon geklärt, dass die Philippinen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring liegen, also einer Region, wo es sehr, sehr viel tektonische Aktivität gibt. Daher umfassen die Philippinen, Achtung, insgesamt fast 300 Vulkane, von denen laut des Vulkaninstituts des Landes 24 als aktiv eingestuft werden. Einer davon ist der Taal in der Nähe der Hauptstadt Manila und der ist im Jahr 2020 sogar ziemlich heftig ausgebrochen. Und damit kommt hier eine kleine Neuheit, die wir uns mal überlegt haben. Müsst ihr mal sagen, wie ihr das findet. Und zwar würden wir gerne bei jeder Folge noch eine kleine Bonusfrage beantworten. Also irgendwas zu uns oder zum Podcast selbst, das euch interessiert. Die allererste davon kommt von Lian. Johnny, ich habe da mal eine Frage an dich und Zoe und das ARD-Team. Müsst ihr eigentlich immer noch Rundfunkgebühren zahlen oder seid ihr davon entlastet, weil ihr ja mit der ARD zusammenarbeitet? Und ja, auch wenn das der Fall ist, also unsere Arbeit vom Rundfunkbeitrag finanziert wird, müssen wir trotzdem, wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger auch, den Rundfunkbeitrag selbst bezahlen. Wir bekommen auch keinen Rabatt, keine Vergünstigung, keine Monatskarte, kein 10er-Ticket. Wir müssen zahlen. So ein kleines bisschen fühlt es sich dadurch aber auch so an, als würden wir uns unseren eigenen Lohn auszahlen. Zumindest so ein ganz kleines bisschen. Und damit, Habibis, sind wir am Ende der Folge angekommen. Eine mit einer sehr besonderen Zahl, der 69. Und nein, nicht, was ihr jetzt denkt. Sie ist deshalb sehr besonders, weil nächste Woche Folge 70 kommt. Und wie wir ja gemeinsam im WhatsApp-Kanal festgelegt haben, kommt ab jetzt alle 10 Folgen, also immer mit einer Null hinten, ein Thema von uns. Also irgendwas, das wir persönlich spannend finden, womit wir euch überraschen wollen. Also ich habe schon ein, zwei Ideen, werde ich die Tage dann mit unserem Team besprechen und ihr müsst nichts tun, außer euch überraschen zu lassen. Daher diese Woche auch keine Themenabstimmung. Lehnt euch doch einfach mal zurück. Macht mal Pause von dem stressigen Abstimmen hier immer. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem versprochen sehr, sehr spannenden Thema. Bis dahin verbleiben wir mit ganz viel Liebe für euch alle. Es ist wirklich so schön, wieder zurück zu sein. Auch cool, dass hier immer so ein bisschen sich was verändert im Podcast. Das macht's spannend. Aber eine Sache, die bleibt immer gleich. Für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.